Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Ja, so repetitive Aufgaben von Robotern erledigen zu lassen, ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so der neueste Tipp, den man irgendjemandem mitgeben kann. Trotzdem sind sie gerade in der Logistik immer noch kein komplett gängiges Tool, mit dem man arbeitet, beziehungsweise vielleicht auch in vielen KMU einfach noch nicht zu Hause. Und warum das so ist, beziehungsweise vor allem, wie man eigentlich autonome mobile Roboter oder auch die AGVs, also Automated Guided Vehicles, richtig einsetzen kann, für welche Use Cases die sich eignen und auch noch ganz viele andere spannende Sachen. Das gucken wir uns heute in der Folge an. Dafür habe ich mir einen tollen Gast heute eingeladen. Bei mir ist Markus Zipper. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei der Prolog Automation. Schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Vielleicht nochmal kurz an der Stelle für euch der Hinweis. Auch das gibt's wieder als Video bei YouTube zu sehen. Schaut da gerne auf unserem Kanal vorbei und lasst auch gerne ein Abo da. Ja, Markus, jetzt habe ich gesagt, geschäftsführender Gesellschaft bei Prolog. Was heißt es? Was macht ihr da eigentlich? Was machst du genau? Und was hast du mit AGVs und AMRs und wie es alles heißt, zu tun?
Ja, also kurz, mein Name ist Markus Zipper, ich bin Gesellschafter und Geschäftsführer bei der Firma Prolog Automation. Wir sind ein Dienstleister zum Thema fahrerlose Transportsysteme, AGVs, AMRs, wie man es auch immer heutzutage nennen darf oder nennt. Wir sind jetzt ziemlich genau 10 Jahre alt, habe aber davor auch schon sehr viel mit fahrerlosen Transportsystemen gemacht. Seit 2007 war ich damals bei einem Hersteller, habe dort wirklich Inbetriebnahme, Projektleitung, Vertrieb gemacht und dann 2015 die Prolog Automation mitgegründet. Und unser Ziel, unsere Mission ist es wirklich auch, fahrerlose Transportsysteme in den Mittelstand zu bringen. Wir beraten Hersteller und Kunden, also Anwenderkunden, und das ist unser Ziel, wirklich das für jeden zugänglich zu machen.
Also bist du genau richtig hier heute bei uns und der genau Richtige für dieses Thema. Ich habe dich schon so ein bisschen vorgewarnt. Es gibt noch eine kleine persönliche Frage zum Einstieg. Und für dich habe ich mir überlegt, welche Eigenschaft bewunderst du an anderen und warum?
Hauptsächlich bewundere ich an anderen Menschen, die wirklich eine Disziplin haben, was durchzuziehen, von wirklich, ich nehme mir was vor und ziehe es dann durch bis zum Ende. Geschäftlich mache ich das meistens, privat ist es eher schwierig, zum Beispiel beim Sport oder sowas.
Ja, das fühle ich sehr, kann ich gut nachvollziehen. Okay, ich habe schon gesagt, wir wollen heute so ein bisschen über autonome, flexible Transportsysteme sprechen. Gerne, wie gesagt, fahrerlose Transportsysteme, AGVs, gibt super viele Begriffe dafür. Warum ist das Thema aber denn generell deiner Meinung nach überhaupt interessant? Also du hast schon gesagt, ihr macht das jetzt schon seit 10 Jahren, du hast auch davor schon mal bei einem Hersteller gearbeitet. Das ist jetzt also nichts komplett Neues eigentlich, aber irgendwie hat man so das Gefühl, es wird immer brisanter. Warum ist das so?
Also es ist natürlich aktuell ein Hype-Trend-Thema, wobei es deutlich mehr, einfach immer mehr Hersteller auf dem Markt natürlich auch gibt. Das macht es natürlich auch spannend für die kleineren Firmen, weil es auch günstigere, flexiblere Lösungen gibt, wie noch vor vielleicht 10 Jahren. Mhm. Und eigentlich das Hauptthema ist wirklich bei unseren Kunden, dass es zum einen natürlich einen Kostendruck gibt in der Logistik, weil wir haben gesehen, in der Produktion ist schon sehr viel automatisiert, aber gerade in der Logistik gibt es noch sehr viel Potenzial. Und natürlich auch der Fachkräftemangel, gerade für solche Tätigkeiten, spielt damit rein, warum es einfach spannend ist für viele Firmen, sich damit zu beschäftigen.
Also viele Faktoren sozusagen, die man natürlich auch schon mal gehört hat, wie du sagst, Fachkräftemangel, Kostendruck, vielleicht auch gesteigerte Ansprüche der Kunden oder sowas.
Ja, oder auch Flexibilität, zusätzliche Schichten einzuführen, wo man einfach sagt, okay, ich habe so eine Art Geisterschicht, vielleicht eine Nachtschicht, wo ich Transporte fahre, dass ich morgens direkt wieder loslegen kann, solche Sachen, da denken auch mittlerweile viele kleine Firmen drüber nach.
Ja. Also diese ganzen Use Cases, die gucken wir uns auf jeden Fall nachher auch noch an, weil ich glaube, die sind immer besonders spannend, so wo kann ich es nachher wirklich auch sinnvoll nutzen. Vielleicht können wir nochmal klären, ich hatte jetzt gerade schon am Anfang so schön gebuzzwordet, so AGV, also Autonomous Guided Vehicle oder Automated, ich weiß gar nicht, Autonomous heißt es, glaube ich, Guided Vehicle. Und dann haben wir den AMR, den autonomen mobilen Roboter, wenn wir es mal auf Deutsch machen. Ja. Genau. Inwiefern unterscheidet sich das oder ist es das Gleiche oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es unterscheidet sich natürlich von der Technologie an sich, wie es funktioniert. Mhm. Erstmal von, wenn man sich's anguckt, ist es das Gleiche. Es fährt von A nach B, es transportiert was. Aber es unterscheidet sich natürlich von der Art und Weise, wie es nachher funktioniert. Das heißt, bei einem autonomen Fahrzeug habe ich, wie der Name schon sagt, ein bisschen diese Autonomie drin, dass das Fahrzeug eigenständig Sachen entscheidet, was ich bei einem herkömmlichen AGV oder FTF nicht habe, sondern da habe ich wirklich ein spurgebundenes Fahrzeug, auch wenn man jetzt nicht unbedingt eine Spur auf dem Boden sieht. Mhm. Aber das ist eigentlich schon mal der Grundunterschied, wobei beide natürlich ähnliche oder zum Teil auch gleiche Navigationstechnologien zum Beispiel verwenden können.
Ich wollte gerade sagen, das wäre vielleicht jetzt direkt ein spannender Anknüpfungspunkt. Inwiefern unterscheiden die sich darin, wie sie navigieren, wie sie sich orientieren?
Ja. Also genau, also wir haben ja diese typische SLAM-Navigation, nennt man das, also diese freie Navigation, wo wir über die Umgebung navigieren. Das können beide Fahrzeugarten tun. Hat natürlich bei dem AMR, brauche ich das, weil ich natürlich anhand der Umgebung dann auch entscheiden muss, fahre ich um ein Hindernis drumherum oder suche ich mir einen neuen Weg. Wenn ich natürlich eine Fahrspur auf dem Boden habe oder ein Magnetband auf dem Boden, dann habe ich diese Flexibilität nicht. Wobei es gibt nicht besser oder schlechter, sondern man muss halt wirklich den Use Case anschauen und dann entscheiden, was brauche ich eigentlich.
Perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was sind denn die Use Cases und für welchen Use Case eignet sich welches Gerät quasi mehr?
Also unsere Erfahrung ist, umso größer die Flotte, umso weniger Autonomie brauche ich eigentlich oder darf ich zulassen, weil dann versinken wir einfach oft im Chaos. Das heißt, wenn ich wirklich getaktete Prozesse habe, wenn ich eine hohe Frequenz an Fahrten habe, wo ich vielleicht eine Maschine habe, die ich vor- und entsorgen muss, wo ich wirklich genau wissen muss, okay, zu Minute X muss das und das da sein, dann ist der Anwendungsfall von einem autonomen Fahrzeug eher schlechter, weil ich dann einfach gar nicht genau planen kann und weiß, wann kommt denn das und wohin. Bei kleineren Flotten, bei sich ändernden Umgebungsbedingungen, wenn ich eine sehr flexible Logistikfläche habe, wo vielleicht auch mal irgendwo Paletten abgestellt werden, die morgen nicht mehr dastehen, dann hat diese Autonomie natürlich gewisse Vorteile, die ich dann nutzen kann.
Da ist der Roboter dann einfach flexibler und fährt halt mal drum rum, aber ist dann, wie du sagst, nicht so zuverlässig in der Lieferzeit
zum Beispiel. Ich kann es nicht wirklich genau simulieren, natürlich auch, was passiert denn später mal in der Anlage. Das heißt, wenn die Leistung hoch ist, die Verfügbarkeit hoch sein muss, viele Fahrzeuge dann eher weg von den autonomen Geräten.
Kann es auch ein Szenario geben, dass du sagst, da kann man auch beide miteinander kombinieren? Also dass ich sage, für bestimmte Fahrten habe ich halt dann das AGV oder das FTF ganz normal und für wo ich sage, es ist immer gleich oder da brauche ich immer zur richtigen Zeit die Lieferung sozusagen und bei einem anderen Bereich kann ich es einfach so fahren.
Ja klar, also man könnte es auch kombinieren. Es gibt ja auch Systeme, die beides zulassen, dass ich sage, in diesem Bereich möchte ich Autonomie und in einem anderen Bereich möchte ich keine Autonomie haben. Da kann ich dann die Vorteile von beiden Systemen in einem System nutzen dann. Ja.
Kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was hat nachher, sag ich mal, meine Wahl für eine Auswirkung, vielleicht auch auf meine Flexibilität, wie du gerade sagtest, vielleicht ändert sich ja auch mal ein Prozess, vielleicht kommt irgendwas Neues dazu, ich stelle vielleicht eine neue Maschine auf oder was auch immer. Welchen Einfluss hat das auf meine Wahl?
Also wenn ich natürlich weiß, ich habe eine sehr flexible Umgebung, Produktion, ich stelle vielleicht ständig Maschinen um, ich habe sehr viel Ware im Durchlauf, die ich auch mal zwischenpuffern muss, dann muss man sich halt wirklich Gedanken machen, nehme ich ein autonomes Fahrzeug mit allen Vor- und Nachteilen, die das Ganze hat. Wie gesagt, der Nachteil halt, ich kann es nicht wirklich simulieren im Vorhinein, wie wird später die Performance der Anlage sein, weil einfach die Autonomie natürlich auch gewisse Zufälle dann erzeugt, die dann vielleicht auch zum Beispiel Staus von Fahrzeugen oder so erzeugen. Also es ist schon so, dass wir sehen, dass in vielen Fällen diese Autonomie nicht geeignet ist, aber in ganz speziellen Fällen natürlich super Vorteile bringt. Und das ist genau das, was wir dann auch bei den Kunden dann in der Beratung dann feststellen und dann auch dahingehend natürlich beraten, was sollten die tun, weil es ist natürlich erstmal schick, wie ein Staubsaugerroboter daheim oder der Rasenmäherroboter, ich will das Neueste, ich will das Modernste, das muss autonom sein, das muss irgendwie Hindernisse umfahren können, aber nicht immer ist es gut, weil natürlich auch die Menschen sind ja immer noch in der Logistik, in der Produktion und auch die haben das Thema, die wissen auch nicht, wie verhält sich dann das Gerät nachher vielleicht. Also auch da ist für manche Prozesse oder wenn ich einen Mischverkehr zum Beispiel habe mit Staplern, mit Schleppzügen, das macht es natürlich auch diesen Menschen dann viel schwieriger, mit den Fahrzeugen zu interagieren, wenn ich nicht weiß, was machen die denn eigentlich.
Wo fährt es denn lang oder bleibt es stehen oder wie auch immer.
Genau.
Okay. Hast du da vielleicht mal ein konkretes Beispiel aus der Praxis, wo du sagst, da würde sich aus den und den und den Gründen konkret dann für die und die Lösung entschieden? Und dass man das mal so ein bisschen an einem Praxisbeispiel nachvollziehen.
Ja, also gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Band habe von im Automobilbereich, wo ich wirklich eine Taktung habe, wo ich weiß, jedes Fahrzeug fährt wirklich die gleiche Spur nach, da arbeiten vielleicht sogar Menschen am Fahrzeug dann, da macht es auf jeden Fall Sinn, kein autonomes Gerät zu nehmen, weil das einfach dann den kompletten Prozess durcheinander bringen wird. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt ein E-Commerce oder ein Logistiklager habe, wo ich einen hohen Umschlag habe, wo ich auch mal größere, kleinere Lasten habe, wo die Gang oder die Fahrwege nicht immer frei sein müssen auch vielleicht oder es gar nicht geht platztechnisch, da macht natürlich ein AMR dann mega Sinn.
Mhm. Ja. Vielleicht auch nochmal so die Frage nach dem Preis. Unterscheiden die sich da natürlich auch? Weil auf der einen Seite höre ich jetzt raus, das eine fährt halt stupide seinen Weg, das andere ist halt flexibel. Da stelle ich mir jetzt direkt vor, dass das auch unterschiedlich im Preis sich niederschlägt. Oder kann man das
muss
so pauschal
nicht sagen?
Muss
kann man nicht unbedingt sagen. Ich glaube, der Preis ist nachher eher dann ausschlaggebend, wie flexibel kann ich mit dem System nachher arbeiten? Also kann ich Änderungen selbstständig vornehmen? Vielleicht sogar mit dem Smartphone, mit einem Tablet? Oder brauche ich jedes Mal jemand, der das wirklich programmieren kann? Und natürlich umso einfacher die Handhabung ist, umso einfacher der End-User damit arbeiten kann, umso komplexer natürlich die Software, die vorher erstellt werden musste. Und dadurch wird eher der Preis unterschieden. Aber jetzt, man kann jetzt nicht sagen, ein autonomes Fahrzeug ist immer teurer wie ein FTF.
Mhm. Gibt es denn sowas wie auch Mietmodelle oder sowas? Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe immer vor Weihnachten Spitzen in meinem Lager zum Beispiel oder sowas, gibt es dann auch Mietmodelle für so Roboter? Das ist eher schwierig, weil, wie du sagst, je nachdem, wie die Implementierung ist.
Es gibt gewisse Hersteller, die solche Mietmodelle anbieten. Ist auch ganz spannend, wenn ich gerade so Saisongeschäft habe, vor Weihnachten, wie du schon gesagt hast, oder im Sommer, dass ich dann sage, okay, ich hole mir jetzt nochmal 10 Geräte.
Wenn alle ihr Schwimmbad bestellen wollen.
Genau, nach 4 Wochen nehme ich die wieder raus. Ja. Das geht natürlich nur zum einen dann, wenn ich einen sehr flexiblen Prozess dort habe. Mhm. Und zum anderen natürlich, wenn ich jetzt nicht eine mega komplexe Integration von Schnittstellen und so weiter habe oder sicherheitstechnische Anforderungen habe.
Wie kalkuliere ich da so eine Wirtschaftlichkeit? Jetzt meine ich nur beim Mietmodell, sondern so generell. Also was muss ich alles beachten, damit ich nachher auch wirklich besser fahre mit so einem AGV oder mit einem AMR? Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, gefallen, dann habe ich noch einen heißen Tipp für euch. Schaut mal auf unserer Website lmobile.com/interaktiv vorbei. Dort findet ihr noch spannende Whitepaper, unsere Live-Events oder auch Software-Demos und alles könnt ihr euch jederzeit kostenlos anschauen. Rund um das Thema Industrie 4.0 bleibt ihr so, also absolut auf dem Laufenden. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut.
Also das eine ist natürlich, kann ich dadurch Personal einsparen in dem Bereich, beziehungsweise für andere Tätigkeiten einsetzen. Das ist ja meistens die Herausforderung.
Oder fehlendes Personal.
Genau, dass ich fehlendes Personal kompensieren kann. Das ist für die Wirtschaftlichkeitsrechnung, glaube ich, für die meisten elementar. Mhm. Kann ich vielleicht zusätzliche Schichten einführen? Vor allem, wenn ich dann sogenannte Geisterschichten, Dark Factories, wie man es dann immer nennt, damit vielleicht überbrücken kann, dass ich sage, okay, ich versorge meine Maschinen in einer halben Nachtschicht für die Frühschicht, die dann morgens da ist und die hat direkt Material. Das ist natürlich auch ein Use Case, den ich für die ROI-Berechnung mit einbeziehen kann. Dann die Gegenüberstellung manuelle zu automatische Geräte, weil auch manuelle Geräte kosten Geld in der Wartung, in der Anschaffung oder im Leasing. Und was wir auch gesehen haben, ist, was viele Kunden haben, ist, durch manuelle Geräte entstehen auch oft viele Schäden am Gebäude, an Maschinen, an der Infrastruktur, weil einfach ein manuelles Gerät mit einem Menschen besetzt ist, macht auch mal Fehler, fährt irgendwo dagegen. Das ist natürlich bei einem automatischen Gerät nahezu ausgeschlossen mit der Sicherheitstechnologie. Also das sind schon alles Aspekte, die man da einberechnet. Und natürlich auch die Skalierbarkeit. Ich kann es natürlich, wenn ich das von Anfang an geplant habe, auch die Skalierung weitertreiben, sehr schnell weitertreiben. Ich muss nicht erst wieder neue Mitarbeiter einstellen, suchen,
einlernen,
sondern ich kann natürlich, wenn ich von Anfang an weiß, das ist ein skalierbares System, dann kann ich die Fahrzeuganzahl aufstocken, die Stationen entsprechend anpassen und kann sehr, sehr flexibel dann reagieren. Und gerade der Anschaffungspreis ist ja nicht immer nur ausschlaggebend für den ROI, sondern auch der gesamte Lifecycle. Mhm. Was kostet mich die Anlage über den Betrieb der Jahre?
Ja.
Und wie flexibel muss es sein, weil wenn ich ein System habe, wo ich nicht flexibel bin, aber ich brauche es auch vielleicht gar nicht, weil ich habe irgendwelche riesigen Maschinen dastehen und ich weiß, die stelle ich nur alle 10 Jahre um, dann brauche ich vielleicht nicht das High-Level-flexible System, da kann ich viel günstiger einkaufen, wie wenn ich weiß, okay, alle 4-6 Wochen muss ich eine Fahrkursänderung machen, eine Streckenänderung machen, dann brauche ich natürlich einen ganz anderen Hersteller.
Kann man sich da auch irgendwie Fördergelder für das Thema ganz grundsätzlich holen? Oder sagst du, ja, es gibt halt so Digitalisierungsgelder, aber jetzt nichts Spezielles?
Eher im Digitalisierungsbereich, was Spezielles kenne ich jetzt nicht.
Okay. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen gesagt, man muss ja auch immer ein bisschen schauen, was habe ich überhaupt für Grundbedingungen? Was brauche ich denn so an personellen oder vielleicht auch infrastrukturellen Voraussetzungen, damit am Ende dieser ganze Betrieb von solchen Geräten, egal ob jetzt autonomer oder eher ein bisschen statischer von der Wegführung her, was muss ich an Voraussetzungen schaffen, damit ich das überhaupt implementieren kann in meinem Unternehmen?
Also erstmal brauche ich überhaupt ein Konzept, wo ich sage, okay, macht es bei mir überhaupt Sinn? Also ist es technisch überhaupt umsetzbar? Mhm. Haben viele Kunden erstmal die Frage, geht es bei mir überhaupt? Also sind meine Ladungsträger geeignet? Ist meine Umgebung geeignet? Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass ich mich dann danach überhaupt mit der Wirtschaftlichkeit auseinandersetze. Und wenn ich dann die Wirtschaftlichkeit auch geprüft habe, dann ist es eigentlich relativ einfach. Dann brauche ich einfach ein Projektteam, was sich damit auseinandersetzt. Und je nach Firmengröße ist es dann die IT, es ist die Arbeitssicherheit, die da dabei sein muss. Es ist vielleicht sogar ein Betriebsrat, wenn der dabei ist. Mhm. Und dann muss ich natürlich die ganzen Projektteilnehmer damit involvieren. Und dann funktioniert es aber in der Regel auch ganz gut.
Dann läuft es auch.
Dann läuft es. Wenn alle dabei sind, vor allem wichtig von Anfang an alle dabei. Ja. Also wir hatten wirklich schon Projekte, wo dann zum Schluss die Instandhaltung kam, die sagt, was ist das hier für ein Gerät? Und dann sagt das Projekt, wir haben hier ein HGV, und die sagen, ja, aber das entspricht gar nicht unseren Betriebsmittelvorschriften, oder das hätten wir nie gekauft, weil wir können es nicht warten oder instand halten. Also wirklich wichtig, von Anfang an alle Beteiligten mit ins Projekt nehmen, und dann ist auch die Akzeptanz dann da, weil auch die Akzeptanz ist wichtig, später mal von den Bedienern, von den Instandhaltern, dass es nachher auch das System, sag ich mal, dass die Spaß damit haben.
Ja, du hast jetzt gerade noch gesagt, die Voraussetzungen auch in der Halle zum Beispiel und so weiter. Kannst du da vielleicht mal so ein paar Eckpunkte nennen, was so vielleicht auch größere Stolpersteine sind, wo viele dann sagen, oh, da müssen wir erstmal bei uns aufräumen vielleicht?
Ja, also es fängt wirklich beim Boden an. Mhm. Das kann sein Bodenunebenheiten, das kann elektrostatische Aufladung beim Boden sein, wo es Probleme später geben kann. Dehnfugen, Brandschutztüren ist immer so ein Thema, wo man genau prüfen muss, weil Fahrzeug
da nicht stehen bleibt.
Durchfährt Brandschutztüren. Die müssen natürlich eingebunden werden, Schnelllauftore, Aufzüge unter Umständen, also in der Infrastruktur WLAN kommt dann irgendwann. Das sind schon alles Themen, die man von Anfang an berücksichtigen sollte, wenn man es einführt, weil auch das führt dann wieder zu unserem vorherigen Thema ROI. Mhm. Vielleicht muss ich eine Bodensanierung machen oder vielleicht muss ich noch ein WLAN installieren, und das sollte ich ja bei der Entscheidungsfindung, will ich es einführen, alles schon mitbedacht sein.
Absolut. Du hast jetzt gerade eben auch schon das Stichwort Akzeptanz genannt. Hast du da vielleicht so ein paar Feedbacks, sag ich jetzt mal, aus Projekten, die ihr gemacht habt, wo dann der Mitarbeiter sagt, huch, jetzt fährt da neben mir auf einmal ein HGV entlang. Was kommt da so an Resonanz? Finden es die Leute eher spannend? Finden sie es beängstigend? Finden sie es vielleicht erst komisch und dann cool? Oder wie ist denn da vielleicht auch deine Erfahrung?
Also umso cooler und spannender finden sie es, wenn sie von Anfang an involviert waren. Also wir hatten schon Firmen, die haben dann schon wie so fast schon Werbeplakate dafür gemacht, dass sie gesagt haben, hier, bald fährt hier was durch die Gegend. Und
das sind Helmut und Helga.
Genau, die kriegen Namen, die Fahrzeuge. Echt, das ist ja auch so? Oft, habe ich schon sehr oft gesehen, dass wirklich Namensaufkleber dann anstatt Nummern auf den Fahrzeugen sind. Solche Sachen führen wirklich zur Akzeptanz und natürlich auch die Kommunikation. Erstmal, wenn ich jetzt natürlich irgendwo in der Produktion arbeite, an einer Maschine, weiß ich natürlich, okay, dieses Fahrzeug unterstützt mich vielleicht, aber der Staplerfahrer, der hat vielleicht sogar Existenzangst und sagt, ja, dann brauchen die mich ja bald nimmer. Und da muss ich halt einfach wirklich zeitnah, pünktlich aufklären, was haben wir vor, warum tun wir das, Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplätze, Sicherung und so weiter.
Was passiert denn jetzt, wenn, ich sag mal, wir Menschen sind ja so, ich sag mal, wenn jetzt einer zu mir sagt, ja, du kannst jetzt halt morgens nicht mehr hier stehen, sondern du musst 15 Zentimeter weiter nach links, dann mache ich das halt einfach, sage ich jetzt mal. Wenn jetzt das bei einem HGV passiert und der halt, wie du sagst, vielleicht einfach seinen vorgegebenen Weg hat, wie flexibel ist es am Ende trotzdem noch? Also der eine fährt, wie gesagt, um Hindernisse rum, wunderbar, der andere braucht Anweisungen dafür. Wie schnell lässt sich sowas dann anpassen oder wie viel Know-how brauche ich dafür vielleicht auch in meiner eigenen Mannschaft, damit ich das dann eben auch umsetzen kann im Zweifel?
Kommt auf System an. Wie gesagt, es gibt Systeme, da kann ich mit dem Smartphone wirklich Routenänderungen machen, kann ich Streckenänderungen machen. Da ist es wirklich einfach. Dann gibt es natürlich Systeme, wo ich wirklich Programmierarbeit leisten muss. Aber beides hat Vor- und Nachteile. Oder wenn ich natürlich ein autonomes Fahrzeug habe, das fährt halt dann drumherum. Ja. Und da haben wir halt aufgesehen, wenn ich erlaube, dass ich irgendwo drumherum fahre, dann kann es natürlich auch ein bisschen zum, sage ich mal, Freifahrtschein werden, einfach überall was hinzustellen. Also wir haben auch viele Firmen, die haben gesagt, ich hatte was Autonomes und will jetzt wieder auf was Spurgebundenes zurück, weil ich dann einfach auch weiß, die Leute halten die Fahrwege frei, sind ja auch zum Teil Fluchtrettungswege oder Fahrwege für andere Fahrzeuge, die manuell bedient sind. Aber im Normalfall eine Streckenänderung, vor allem wenn ich eine Gebäudenavigation habe, ist heutzutage sehr einfach. Also brauche ich jetzt nicht mehr den Boden auffräsen wie früher und irgendein Magnetband oder sowas reinlegen, sondern dann programmiere ich das um, spiele die Software auf die Fahrzeuge und weiter geht's.
Aber das hast du gerade schon gesagt, es gibt auch welche, wo ich dann am Smartphone das einfach ändern kann. Das hört sich jetzt für mich so an, das wäre für mich direkt ein Auswahlkriterium, dass ich sage, hey, kann man viel leichter umbauen. inwiefern haben vielleicht trotzdem auch Systeme, in denen ich programmieren muss, vielleicht ihre Berechtigung? Oder ist das einfach nur je nach Hersteller?
Ja, es kann ja auch, also die Schwierigkeit ist ja immer, wir reden ja immer von einem System, von einer Anlage, da gibt es eine Risikobeurteilung, da gibt es eine Gefährdungsbeurteilung dafür. Und wenn ich jetzt einfach an so einem System Änderungen mache, kann das unter Umständen auch sicherheitstechnische Folgen haben. Mhm. Also es gibt ja gewisse Normenrichtlinien, zum Beispiel, dass ich Sicherheitsabstände zu Wänden, zu Türen, zu Arbeitsplätzen einhalten muss. Und wenn natürlich jeder da an dem System rumprogrammieren kann, kann es natürlich auch sein, dass ich als Inverkehrbringer oder Betreiber dieser Anlage dann auch ein rechtliches Thema bekommen könnte. Mhm.
Das heißt, da muss ich dann meine Leute entsprechend schulen.
Dass genau, es muss geschulte Leute geben, die das auch wissen. Oder vielleicht führt sogar eine Umprogrammierung zu einem Stillstand, weil Fehler passieren. Mhm. Und da muss ich halt wirklich dann schon geschulte Personal haben, was das auch beurteilen kann. Das, was ich jetzt gemacht habe, ist das korrekt? Passt es noch? Entspricht es der Norm? Mhm. Dass ich einfach Sicherheitsabstände, Fluchtwege und so weiter freihalte.
Für wie wichtig hältst du denn das ganze Thema autonome, flexible Transportsysteme generell beim, wenn man seine, sag mal, eine gesamtheitliche Digitalisierungsstrategie hat? Ist es für dich was, wo du sagst, da kommt langfristig keiner dran vorbei? Oder sagst du, nee, muss man echt nach seinen eigenen Bedingungen checken? Brauche ich das überhaupt? Bringt mir das wirklich Mehrwert? Und wenn ja, welche Bedingungen sind es?
Also wenn wirklich jemand wiederkehrende Transporte hat, mehrschichtig unterwegs ist, also wirklich produziert im Mehrschichtbetrieb, Logistik umschlägt, dann würde ich sagen, kommt man eigentlich nicht mehr drum rum, weil es einfach, es ist mittlerweile einfach zu integrieren. Es ist deutlich günstiger geworden. Es geht schnell, man ist flexibel, man kann skalieren. Und das Fachkräftethema wird nicht besser werden. Von daher glaube ich, ist es wirklich ein Thema, was die nächsten Jahre auch anhalten wird und wo sich jeder damit beschäftigen sollte, mal zumindest, ob das für ihn Sinn macht.
Du hast gerade schon gesagt, so die nächsten Jahre, das heißt, also es gibt ja schon lange diese ganzen Systeme, es hat sich viel verändert, es ist günstiger geworden, es ist vielleicht auch, gibt auch mehr Auswahl, sage ich mal, mehr Fähigkeiten, die verschiedenen Geräte haben, sie können mehr Ladungsträger auch transportieren und solche Dinge. Was glaubst du denn, was so in den nächsten, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahren noch so an Neuerungen dazukommt? Mein KI ist ja jetzt gerade auch, das heißt jetzt gerade, ist schon länger ein Thema, aber jetzt natürlich auch immer mehr natürlich für die Industrie interessant. Inwiefern hat das Einfluss oder was gibt es sonst noch an Trends oder Themen, Entwicklungen, die du gerade schon beobachten kannst in den nächsten Jahren?
Das KI-Thema natürlich kommt immer mehr rein. Inwieweit es jetzt schon den Mega-Nutzen für das Thema hat, ist, glaube ich, schon bei der Softwareentwicklung an sich wird die KI deutlich Schnelligkeit bringen und damit natürlich auch günstigere Systeme. Mhm. Wir werden immer mehr lernen, also auch das Thema Instandhaltung, Industrie 4.0 war ja mal so ein Thema, jetzt geht es ja schon weiter.
Sind wir schon fast bei 5.0
angekommen? Bei 5.0, beziehungsweise das ganze Thema auch lernend, also dieses selbstlernende Maschinenthematik wird immer wichtiger und da wird die KI natürlich helfen, dass auch noch günstiger einfach wird, dass die Implementierungsphase schneller geht, weil das war natürlich immer ein Thema, nicht nur der Gerätepreis oder der Systempreis, wie ich es kaufe, ist wichtig, sondern wie schnell kann ich es implementieren und es bringt mir ja nichts, wenn ich ein günstiges Gerät kaufe, aber habe jemand ein halbes Jahr, jemand braucht ein halbes Jahr, um das Gerät in Verkehr zu bringen, sondern natürlich am besten Plug and Play, wie man es vom Staubsaugerroboter daheim kennt, ich packe ihn aus, installiere ihn und es geht los.
Man kann sagen, wenn es länger als eine halbe Stunde dauert, hat man eigentlich schon keinen Bock
mehr. Genau, hat man auch schon keinen Bock mehr und da muss es natürlich hingehen.
Und sind diese Systeme dann auch, sag ich mal, sicher genug, dass es auch wirklich heutzutage realistisch ist, dass man da hinkommt, dass du sagst, also Plug and Play ist durchaus realistisch?
Also die Eigensicherheit der Geräte ist auf jeden Fall gegeben, wenn ein entsprechendes Fabrikat ist, wo man weiß, okay, da gibt es eine CE-Konformität dafür, da wurde eine Risikobeurteilung gemacht und so weiter. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass einfach das den deutschen oder europäischen Normen und Vorschriften entspricht, was wir hier einsetzen. Der Hauptgrund ist, warum es noch nicht so einfach ist, ist einfach genau die Umgebung. Also jeder Kunde hat eine andere Umgebung. Kann ja auch mal sein, ein Treppenhaus oder was auch immer oder entsprechende Brandschutzthematiken. Das wird man nicht automatisiert bekommen, zumindest nicht so schnell. Das heißt, da wird es immer notwendig sein, einen passenden Integrator, einen Hersteller zu haben, der sich mit dem Thema beschäftigt, der das wirklich auch in Verkehr bringt, weil dann muss ja auch der Kunde als Betreiber eine Gefährdungsbeurteilung machen, was gibt es für Risiken bei ihm im Betrieb und wie kann man die entsprechend dann auch absichern.
Hast du vielleicht so kurz, wenn wir jetzt so Richtung Ende der Folge gehen, noch so ein Beispiel für uns aus der Praxis, wo du sagst, hey, da hatten wir irgendwie ein cooles Projekt bei einem Kunden, der hat einen spannenden Use Case oder der hat uns ein cooles Feedback gegeben oder irgendwas, wo du uns noch ein bisschen mitnehmen kannst mal?
Also ich habe noch ein richtig spannendes, einen richtig spannenden Use Case, wo ich nie gedacht hätte, dass es einen Anwendungsfall gibt. Und zwar Outdoor-Fahrzeuge kommen immer mehr. Also das ist auf jeden Fall auch ein Trend, wo wir immer mehr in der Beratung an Berührung kommen, dass man auch Outdoor-Transporte automatisieren will, sei es nur von Halle zu Halle oder halt wirklich draußen. Und ein richtig spannender Use Case war der Transport von Strandkörben.
Cool, ja.
Und zwar ist es in Büsum der Tourismusverband und der hat 200 Strandkörbe, glaube ich, und die müssen regelmäßig versetzt werden, weil sonst die Grasnarbe unter den Strandkörben kaputt geht. Und die finden auch kein Personal dafür. Und da haben wir eine Planung gemacht, wie man das automatisieren kann mit AGVs. Und die hätten auch nicht gedacht, dass es geht. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden und die wird jetzt auch in eine Pilotphase umgesetzt. Und da bin ich schon gespannt. Das ist ein wirklich spannendes Projekt, weil es mal was cool ganz an, anderes ist, wo man gar nicht so dran denkt.
Ja.
Und ich glaube, auch da wird noch der Trend jetzt hingehen, dass man wirklich schaut, wo gibt es denn bisher Anwendungsfälle, wo man noch gar nicht dran gedacht hat, das zu automatisieren. Bisher war es halt die Palette, der KLT-Träger, irgendwelche Boxen. Und jetzt geht es wirklich darum, was kann ich noch transportieren, wo kann ich es transportieren. Das sind wirklich spannende Themen, die da gerade entstehen.
Und ich glaube auch, wie du sagst, gerade das Outdoor-Thema, weil ich erinnere mich noch so an Folgen von vor ein paar Jahren, wo wir auch schon mal über das Thema gesprochen haben. Also nicht wir beide, aber ich mit anderen Gästen. Und da war immer dieses Jahr Outdoor-Transport ist schwierig.
Ja.
Und das ist ja dann jetzt auch ein absolutes ja, oder ein Gewinn, sage ich mal, wenn es jetzt
also
auch
es ist immer noch schwierig,
Outdoor
aber es wird immer besser. Auch die Sensortechnik wird natürlich besser, weil einfach natürlich im Outdoor-Bereich haben wir nochmal schwierigere Voraussetzungen, Wetterverhältnisse, Nebel, Schnee, hohe oder niedrige Temperaturen. Das sind natürlich schon noch Themen, wo die Sensortechnologie irgendwann an die Grenzen kommt. Aber ich glaube, auch da wird die nächsten Jahre einfach noch mehr passieren, vor allem auch wieder mit dem KI-Thema. Kameratechnologie wird weiterentwickelt. Und da hoffen wir, dass es natürlich dann auch für die Anwendungsfälle AGV dann tolle Sachen gibt.
Ich stelle mir gerade so vor, wie die AGVs dann irgendwie so kleine Augen haben, mit denen sie dann auch gucken können, wenn dann der Namensaufkleber noch drauf ist.
Und genau, dann sehen die aus wie Menschen.
Das hört sich doch gut an. Gibt es dann noch irgend so einen Tipp oder vielleicht irgendwie zwei, drei Tipps, wo du sagst, wenn jetzt hier Geschäftsführer zuhören, die darüber nachdenken oder vielleicht auch Logistikleiter, die sagen, hey, eigentlich klingt das cool, was der Markus erzählt hat, das würde ich eigentlich auch gerne haben. Was kannst du denen noch mitgeben, wo du sagst, diese drei Punkte, die solltet ihr auf jeden Fall berücksichtigen oder daran solltet ihr denken oder?
Also wirklich die Reihenfolge einhalten. Viele, viele Kunden, wo wir dann in der Beratung waren, die haben gesagt, ja, wir haben hier schon auf der Messe mit zwei, drei Herstellern gesprochen, wir haben uns vielleicht schon ein Gerät gekauft und wie machen wir es denn jetzt?
Auch gut, ja.
Und da wirklich die Reihenfolge einzuhalten, wirklich technisch das Ganze erstmal zu prüfen, dann die Wirtschaftlichkeit zu prüfen und sich dann um die Technologie zu kümmern und dann halt wirklich sauber zu definieren, was hat man für eine Erwartungshaltung an das Ganze. Weil nicht selten kommt es vor, dass man was kauft und nachher sagt, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt.
Das brauche ich ja jetzt gar nicht.
Genau, oder das funktioniert so nicht bei uns. Und dann ist natürlich das Kind in den Brunnen gefallen. Dann haben viele auch keine Lust mehr drauf und sagen, ja, das tut bei uns nicht, das können wir nicht einführen. Aber vielleicht war die Reihenfolge einfach die falsche. Und deswegen ist es wirklich die Reihenfolge einzuhalten und dann sich mit einem Profi zu unterhalten, wenn man keine eigenen Kapazitäten oder Erfahrungen gemacht hat, der einen unabhängig da einfach hilft, die richtige Wahl zu treffen.
Einen davon haben wir jetzt heute gehört. Vielen Dank, Markus Zipper, für deine Zeit.
Dankeschön.
Es hat Spaß gemacht. Wir haben über das ganze Thema autonome, flexible Transportsysteme gesprochen, haben uns angeguckt, was denn ein AGV von einem AMR unterscheidet. Wir haben Use Cases für beide Lösungen uns mal ein bisschen angeschaut und haben geguckt, wann ist es überhaupt sinnvoll, das zu nutzen? Welche Voraussetzungen muss ich vielleicht auch bei mir in der Halle schaffen, in meiner Umgebung? Welche Herausforderungen gibt es denn bei der Einführung? Und natürlich haben wir uns auch noch ein bisschen angeguckt, wo geht's denn hin bei dem ganzen Thema? Was passiert in den nächsten Jahren noch? Wenn euch da draußen die Folge gefallen hat, dann lasst uns sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da. Schreibt uns gerne, wenn ihr noch Fragen habt. Die leiten wir natürlich an den Markus weiter. Der kann die dann im Zweifel im Nachgang natürlich noch beantworten. Oder wir machen einfach mal noch eine zweite Folge draus, je nachdem, was kommt.
Sehr gern.
Oder wenn ihr natürlich noch Ideen und Vorschläge habt für neue Folgen, für weitere Themen, dann schreibt uns gerne E-Mail, Kommentar. Lasst es uns auf jeden Fall wissen. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut.